Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, wo ich richtig so gerungen habe. Ich wollte eigentlich ins Bett, aber ich hatte so eine Unruhe in mir. Kennt ihr das? Manchmal, man kann nicht schlafen, man ist so ein bisschen unruhig und manchmal hat man viel Gedanken, aber diese Unruhe war mehr so wie ein Ruf, komm von meinem Turm und komm, da ist was zu tun, so mit Gott. Und da habe ich das gespürt und ich dachte, ach, ich bin voll müde. Ich will eigentlich lieber ins Bett. Aber ich sage, okay, Gott, hier bin ich, 5 Minuten. So. Aber wenn der Herr sagt, komm und bete mit mir, dann ist es meistens nicht unbedingt 5 Minuten. So. Aber durch die Nacht habe ich gebetet. Dann hatte ich in dieser Gebetszeit den Eindruck, ich soll in der Bibel lesen. Ich dachte, wo habe ich nicht unbedingt so genau den Plan? Aber ich habe einfach meine Bibel aufgeschlagen, wo ich sowieso da drin war, durch die Bibel zu lesen. Und habe eine Geschichte gelesen, wo ich dachte, warum ist diese Geschichte überhaupt in der Bibel? Das ist nur verwirrend. Es ist erschreckend. Ich mag es nicht. Was soll ich da daraus bitte ziehen? Was ist das denn? Und in dieser Geschichte findet in Richter Kapitel 19 und 20 es ist wirklich so Kapitel lang, so geht eigentlich bis zum Ende von 21 und bringt quasi das Buch Richter da zum Schluss. Aber es ist eine Geschichte, die findet statt in einer Zeit, wo Israel schon in das verheißene Land gekommen ist, hat schon mehrere Siege überwunden hat. Die Stämme Israels sammeln sich nicht jeden Tag um der Zeltebegegnung mit den Feuersäule und den Wolkensäule mehr, sondern sie sind aufgeteilt und versuchen ihr Land, das verheißene Land zu besitzen und noch weiter zu erben und so sie breiten sich aus jetzt. Und der Bundeslader, der Zeltebegegnung ist an einem Ort und alle so. Und es sind Generationen vorbeigegangen. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, in Richter ist echt eine Zeit, wo so oft die Leute, die mit Gott erlebt haben, etwas Krasses erlebt haben, Siege erlebt haben, sie folgen Gott, bis dann die nächste Generation so kommt. Und dann leider vermischen sie sich mit Götzendienst und andere Leute, die dann diese Götzen anbeten. Und es geht immer so dieses, ich bin voll mit Gott und ich bin voll weg von Gott. Und es gibt so wichtig in Richter, in das Buch, eine Sammlung von verschiedenen Geschichten zu lesen, wo es mal richtig so und dann so und so und dann so geht. Und am Ende von dem Buch ist eine Geschichte, wie ich gesagt habe, es ist ein bisschen schockierend und du denkst, hä? Was zeigt das denn bitte über Gott oder über Israel? Was ist das? Und die Geschichte ist so, es ist in dieser Zeit, wo einige noch den Herrn folgen und versuchen den Herrn so gut wie sie können, aber aufgeteilt sind. Sie haben nicht so der krasse Leiter, der sie alle irgendwie zusammenbringt. Sogar es fängt an mit einem Satz, damals gab es keinen König, keiner, der sie vereint hat. Und jeder hat getan, was recht war in ihren eigenen Augen. So. Und so war es in der Zeit. Und dann gab es einen Levit, so ein levitischer Mann mit seiner Nebenfrau oder Konkubine. Das ist schon mal der erste ärgerliche Punkt für mich. Aber schon eine Nebenfrau, so ein zweite irgendwas, eine extra Frau. Und der reist durch das Land, ist auf dem Weg nach Hause und er kommt in eine Stadt namens Gebir. Das ist in dem Standeserbe von Benjamin, so eine von den 12 Stämme Israel. Und er kommt in diese Stadt und er will da einfach mal übernachten. Und ein älterer Mann kommt dabei und sagt, hey, kennst du jemand hier? Und so, nein, ich bin hier einfach so, ich bin bereit hier einfach mal in der Öffentlichkeit. Nein, komm zu mir nach Hause. Du sei mein Gast, du, deine Nebenfrau, dein Esel kann dann bei mir so sein. Und er lädt sie zu sich nach Hause ein und während die Nacht anbricht und er ist dann zu Hause bei diesem älteren Mann, kommen ein Sturm von Leute, hunderte Leute aus der Stadt Gebir in Benjamin, in Israel, zu einer Zeit, wo manches mal so und manchmal so mit Gott geht. Und die Leute kommen und sagen, gib uns diesen Mann, wir wollen unser Weg mit ihm haben. Und sie fordern, gib uns. Und sie wollen ihn vergewaltigen, missbrauchen und alles. Und der ältere Mann sagt, nein, bitte nicht, der ist mein Gast. Was für eine Schande das wäre. Komm, nimm meine Jungfrau Tochter, das ist doch besser. Also wie gesagt, ich verstehe manches in der Bibel nicht immer so wichtig. Und ich will nicht da rein zu tief gehen. Aber er sagt, komm, nimm das. Und da ist immer, nein, wir wollen den Mann, wir wollen hier mal so unseren Weg haben. Die waren richtig aufgebrochen. Da war richtig ein perverses Geist dahinter, muss ich sagen, wenn du das die Geschichte liest. Es war richtig krass. Und der Mann dann sagt und nimmt seine Nebenfrau, schmeißt sie raus aus der Tür und schließt die Tür. Und die Leute haben die ganze Nacht mit ihr gemacht, was sie wollten. Und haben sie so missbraucht und vergewaltigt die ganze Nacht, dass sie von dieser Trauma tatsächlich stirbt. Auf die Treppe von dem Haus, von dem Mann, der schön gut geschlafen ist. Also, wie gesagt, ist ein bisschen schockierende Geschichte. Er steht auf den nächsten Morgen, öffnet die Tür, sieht die Frau da liegend und sagt, komm, steh auf, wir müssen nach Hause. Also mach dich hier mal so bereit. Aber die Frau ist tot. Und wenn er das merkt, er nimmt ihren Leichnam, setzt ihn auf den Esel, geht nach Hause. Und zu Hause zerschneidet er die Frau in 12 Stücke und schickt es an alle Stämme in Israel, die Leitern, und sagt, Leute, das geht gar nicht. Ratet euch, was sollt ihr machen? Komm, wir müssen uns hier darüber reden. Und die ganze Israel, alle, die sehen diese Stücke und sagen, was ist das hier? Sie sind aufgeregt. Das geht gar nicht, irgendwas ist passiert. Und sie sammeln sich, die Leiter, die Stämmesleiter, die sammeln sich an einem Ort, zusammenkommen und sagen, was ist hier passiert? Der Levit steht auf und erzählt die Geschichte, was passiert ist. Und sie sind schockiert selber und total ergriffen, dass sowas geschehen kann unter ihnen. Und sie gehen dann hin, können wir den PowerPoint schon auf die Leinwand? Wir gehen dahin, sie gehen dahin und stellen sich auf und sagen zu den Benjamin-Stammesleitern und zu den Leuten, die Führer von Gebir. Sie gehen hin und die sagen, gib uns diese Leute. Wir wollen sie töten, wir wollen, dass diese Schandtat nicht mehr so geschieht. Wir wollen das so mal so, wir wollen reinigen sozusagen. Aber hier ist was passiert. Muss man es auch versuchen anzumachen. So, funktioniert's? Da. So, hier lesen wir, die Israeliten, also jetzt ganz Israel steht auf gegen Benjamin und der Stamm oder zumindest dieses Tat. Die Israeliten zogen geschlossen nach Gebir, um die Stadt anzugreifen. Sie sandten Boten zu allen Sippen des Stammes Benjamin und ließen ihnen ausrichten, was für ein schreiendes Unrecht ist bei euch geschehen. Liefert uns die skrupellosen Männer von Gebir aus, die das getan haben. Wir wollen sie töten und so das Böse aus Israel entfernen. Doch die Benjamiter wollten nicht auf ihre Bruderstämme hören. Aus dem ganzen Stammesgebiet von Benjamin strömten sie nach Gebir, um gegen die Israeliten zu kämpfen. Krass, oder? Also wirklich eine schockierende Geschichte, allein von was geschehen ist bisher. Und dann kommt Israel zusammen und sagt, sowas gehört nicht zu dem Volk Gottes, die dem Herrn dienen und in Ehrfurcht. Und anstatt zu sagen, ja, hier sind die Männer, die haben ganz Israel gegen sich. Später liest man, dass es über 400.000 Männer, Soldaten kamen, um sie anzugreifen. Und sie sagen, nö. Also das ist wirklich etwas, was aufsteht und sagt, wir wollen weiterhin diese Perversität unter uns haben. Wir wollen das, wir stehen da so für uns ein. Also es ist wirklich mehr als einfach eine komische Geschichte. Da ist ein Kampf da drin, ein geistlicher Kampf, würde ich zumindest sagen. 400.000, so ein bisschen weiter zu gehen in der Geschichte. Tag 1, die entschließen sich dann, okay, dann gehen wir in den Kampf gegen ein ganzer Stamm, gegen Benjamin. Und an den ersten Tag 1, Benjamin, aus alle Städte in Benjamin, die sammeln 26.000 Kämpfer. Und Israel, die ganze andere 11 Stämme, die sammeln 400.000 Kämpfer. So, das ist erstmal die Lage. Das ist erstmal einer ist viel größer und der andere ist eigentlich kleiner. Und dann Israel, also die 11 Stämme, die gehen dann und befragen Gott, Gott, sollen wir hinaufziehen gegen unsere Brüder? Wirklich? Sollen wir das tun? Und welcher Stamm dann soll zuerst hinaufziehen? Und Gott antwortet. Gott antwortet und sagt, Jude soll zuerst. Also Gott hat gesagt, ja, das ist hier nicht, da nehmen wir einen Stand, das ist nicht okay. Und Jude soll zuerst. So, die gehen in den Kampf. Was passiert? Benjamin, der Stamm von Benjamin, tötet 22.000 Männer von den jüdischen, von der Stamm Juda. Also ein riesengroßer Verlust. Was? Sie hören auf Gott. Gott sagt, geh in den Kampf und sie verlieren? Was ist das? Aber dann steht da, dass Israel, also die kommen dann wieder zusammen, sie stärken sich. Und dann steht da, was sie getan haben, um sich zu stärken. Sie stärken sich und sie gehen zu dem Herrn und fragen nochmal, Herr, sollen wir wieder? Sollen wir? Und sie beten den Herrn an, sie weinen, sie tun Buße, sie geben alles zu den Herrn, sollen wir wieder? Und der Herr sagt, ja, zieh hinauf. Ja, dieser Kampf ist noch weiter dran. So, sie machen sich wieder mal in der Schlachtordnung, bereiten sich vor, gehen weil, und am Tag 2, Benjamin tötet 18.000 Männer von Israel. So, jetzt haben sie 40.000 Männer verloren in diesem Kampf in 2 Tage. Wir wissen nicht, wie viel von Benjamin da gestorben ist, aber nicht viel, scheinbar. Ist dann wieder ein großer Verlust. Wie ist das denn? Sie fragen Gott, er sagt, ja, geh in den Kampf, sie verlieren. Sie stärken sich, Gott, ist das nochmal dran? Ja, ist es dran, geh mal hin. Und sie verlieren nochmal. 40.000 Familien ohne den Papa. Also, wie gesagt, manche Geschichten in der Bibel sind schockierend. Und ich lese das und ich denke, Gott, warum steht das da? Ist das nicht so ermutigend? Und dann wirst du, dass ich darüber predige? So, Tag 3. Israel zieht nach Bethel. Also da ist, wo der Bundeslade ist und wo der hohe Priester da zu der Zeit ist und so. Sie ziehen, sie bleiben dort vor dem Herrn. Sie fasten und sie opfern Brandopfer und Friedensopfer und sie bringen verschiedene Formen von wir geben uns dir, Herrn, wir ergeben uns, es ist deins. Sie befragen Gott nochmal, sollen wir nochmals ausziehen? Ist das immer noch unser Kampf? Und der Herr sprach, ziehe hinauf, denn morgen will ich sie in eure Hand geben. Und dann schlagen sie so auf, sie gehen in den Kampf und Israel schlägt an dem Tag 25.100 Benjaminiter. Also die Schlacht, alles komplett weg. Dann nicht nur die Männer, die gekämpft haben. Na, sie haben jetzt gewonnen, da sind ungefähr 900 noch übrig irgendwo da. Die haben den Kampf gewonnen. Und dann dreht Israel die Leute, die waren ein bisschen so aufgeregt, und sie gehen in alle Städte, woher die Männer kamen, um gegen sie zu kämpfen. Alle Städte in Benjamin und besonders in Gebir. Und sie töten alles, was sie finden, alles Lebenden. Frauen, Kinder, Tiere, Vieh. Und sie verbrennen die Stadt und vernichten alles. Bisschen übertrieben. Und dann weinen sie. Oh nein, wir haben ein ganzes Stamm Gottes Volk ausgelöscht. Ups. Was sollen sie da machen? Sie haben 900 Mann, aber die haben sogar ein Eid geschworen. Keiner von unseren Töchtern werden mit denen irgendwie so zur Frau gegeben werden. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dass Gottes Volk in dem Stamm Benjamin irgendwie wieder aufbauen könnte. Und sie müssten dann wieder mal einen komischen Weg, da gehen wir nicht da rein, einen komischen Weg einer Lösung finden. Also, richtig interessante, krasse, komische Geschichte. Warum ist das überhaupt da? Und in diese Tag 1, Tag 3, Tag 2, in Gebet und im Ringen, Gott, was? Hä? Ich höre einen Satz und es fängt an in mir zu brennen und ich glaube, das ist ein Wort definitiv für mich, aber ich möchte uns auch ermutigen und ich glaube, es ist für uns alle. Und das ist, hört nicht nach einem Tag auf in einem Kampf, der 3 Tage lang dauert. Ich sage das nochmal, hört nicht nach einem Tag auf in einem Kampf, der 3 Tage lang dauert. Ich glaube, ich weiß für mich, ich spreche erstmal von mir, ich denke, ich bin aber nicht allein, dass ich bin gewohnt, manche Kämpfe anzugehen. Und ich bete und ich lese in der Bibel und ich weiß, es gibt Kämpfe in der geistlichen Welt, es gibt Kämpfe in meinem Leben, es gibt Dinge, die ich nicht mag, es gibt Sachen in der Welt, wo ich keine Kontrolle darüber habe. Es gibt verschiedene Kämpfe. Es gibt Verschiedenes, wo ich manchmal einstehe. Und ich gebe mich oft hin und ich sage, okay, komm, wir beten, wir tun das und ich gehe so weit. Aber der Sieg kommt nicht oder der Durchbruch kommt nicht oder der Heilung geschieht nicht oder was auch immer passiert. Nicht. Und dann denke ich, okay, na Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe und gehe dann weiter. Anstatt, wie hier, mich zu stärken in dem Herrn, ist das noch mein Kampf. Und dann mich nochmal hinzugeben, nochmal mich zu ergeben. Nochmal, ohne zu verstehen, sagen, Gott, dein Wort will ich vor meine Augen halten und ich will gehorsam zu deinem Wort, mehr als was ich sehe oder nicht sehe. Na, die Bibel sagt, wir leben und wandeln nach dem Glauben und nicht nach des Schauens. Anstatt das zu tun, dann oft bin ich entmutigt durch den ersten Verlust. Manchmal schaffe ich es, mich doch hinzugeben, nochmal. Und wieder nichts passiert. Wieder kein Durchbruch, kein irgendwas. Bin ich bereit, dann zu sagen, okay, Gott funktioniert irgendwie nicht oder ich habe es falsch verstanden, ich weiß nicht. Menschlich gesehen ist es ganz normal. Naja, was machst du da? Was tust du dir selber an, indem du immer wieder dahin gehst oder immer wieder dieses angehst oder versuchst? Da, das ist normal. Was tust du da? Sag ich, ja, menschlich gesehen, sag ich, nein, das funktioniert nicht, probier mal was anderes. Lass los, lass Gott und sagen wir so mal so. Na, das ist so manchmal in uns drin. Und ohne zu hören, ohne zu stärken, sag Gott, was sagst du? Und vielleicht Gott sagt, hört nicht auf, hört nicht nach einem Tag auf in einem Kampf, der 3 Tage lang dauert. Ich glaube, dass wir trainiert werden müssen oder dass Gott uns auch richtig so viel mehr in uns hineingesteckt hat und dass er uns manchmal dazu durchzieht, dass wir reinpressen, wirklich, dass es weniger von uns ist und viel mehr von ihm. Und das sagen wir alle, ja, ja, er muss mehr, ich muss weniger. Haben wir mehrmals hier gepredigt. Leute, das wirklich auszuleben, ist nicht leicht und bedeutet oft viel Leid oder Abschleifen und Veränderungen, Verwandlungen in uns. Das bedeutet ein Pressing in, ich gehe weiter mit dem Herrn und ich suche ihn weiter. Was sagst du? Dein Wort allein. Und es ist ein Verwandlungsprozess. Heißt nicht, dass es aus unserer Kraft ist. Aber es heißt, dass wir den Herrn vertrauen wieder mit unserer Zuversicht, aber auch mit unseren Gebrochenheiten. Dass wir immer wieder zu ihm kommen und sagen, was sagst du jetzt, was sagst du heute? Und ich habe ein paar Schlüsse aus diesem Text, diese komische, krasse Geschichte, was ich nicht mag, was ich gerne Leuten möchte, um zu sehen, ob das, ja, um uns zu helfen, einfach mal so damit siegreich in den Kampf. So, gib nicht auf. Und?
2 Tage lang.
2 Tage lang. Okay, wir müssen hier ein bisschen sitzen. Ah, jetzt. Okay. Meine Güte. Der erste Punkt ist, kämpfe den richtigen Kampf. Erstmal. Na, die Leute, die kamen zusammen, sie waren total aufgeregt und entsetzt über diese Geschichte, was da geschehen ist. Und sie haben aber erstmal den Herrn gefragt, sollen wir hinaufziehen? Ist das mein Kampf? So kämpfe den richtigen Kampf. Weißt du, in der Bibel gibt's oft sehr viele Bibelstellen, die sagen, der Kampf gehört dem Herrn. Es ist nicht unser Kampf. Wenn ich habe ein bisschen so nachgeschaut, was ist Kämpfe zu kämpfen, was nicht und wie ist das? Und ich habe gesehen, manche Kämpfe gehören dem Herrn und es ist nicht für uns zu kämpfen. In 2. Moses, eine Geschichte zum Beispiel, da ist, wo Mose kommt mit ganz Israel, er hat sie gerade aus Ägypten herausgeführt, die ganzen 10 Plage und so alles, was hat Israel gemacht?
Nix.
Gott hat sie befreit. Gott hat diese krasse Wunder getan. Gott hat gewirkt. Sie sind kurz vor dem Rotes Meer und da kommt die ganze Armee von Ägypten ihnen nachjagend. Und sie sitzen da quasi in der Falle. Was sollen wir jetzt machen? Sie schreien. Und Gott sagt, der Herr wird für euch, oder Mose sagt, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr sollt still sein. Und der Herr sagt zu Mose, strecke deinen Stab aus. Und er zerteilte das Meer und macht nochmal ein Wunder, um sein Volk zu retten. Manchmal, es ist nicht unser Kampf. Und wir versuchen und wir schreien und wir sorgen und wir so. Und es ist ein bisschen so, wir tun uns selber was an. Wenn der Kampf gehört den Herrn und unser Teil ist eigentlich still zu sein, loszulassen und out of the way, uns aus dem Weg zu machen, sodass der Herr wirken kann. Zum Beispiel kennen wir alle Menschen, vielleicht in unserer eigenen Familie oder Freundeskreis, die Jesus noch nicht kennen, die vielleicht komplett Irrwege und falsche Wege gehen und dein Herz zerbricht und du willst, dass sie zurückkommen, dass sie überhaupt zum Glauben kommen. Und du denkst, okay, ich bete, ja, ich muss denen was sagen, ich gebe denen so. Und das ist alles gut und richtig. Es ist wichtig zu beten. Es ist gut, auch mit Worten was zu sagen. Aber wenn es aus unserer Kraft kommt und wir versuchen, sie irgendwie dadurch zu retten, das ist nicht unser Kampf. Unser Kampf ist zu vertrauen und Gott wirken zu lassen. Und er ist der Retter und er geht denen nach. Und wir beten dann im Vertrauen. Und wenn wir was sagen, dann ist es im Gehorsam und im Vertrauen. Und dann wirkt der Heilige Geist viel mehr. Und manchmal mit sehr viel Geduld und warten, denn es ist nicht sofort da. Ja, wir wünschen alle, dass die Heilung kommt sofort, dass der Person sofort zum Glauben kommt, dass sie endlich mal verstehen, was sie da falsch machen oder was auch immer. Leute, prüfe, ist das dein Kampf? Oder ist dieses ein Kampf, der dem Herrn gehört? Wichtiger Kampf dabei, für uns jeder, was die Bibel sagt, zu kämpfen. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Das ist zu sehen im Neuen Testament sehr häufig, in 1. Timotheus 6, ganz doll. Und er spricht, Paulus redet und sagt, Timotheus, die ganze Welt trachtet nach diese Dinge. Und das ist alles so verschiedene Versuchungen, verschiedene Dinge, wie es menschlich ein wohltuendes Leben ist in dieser Welt. Und er sagt, du aber gehörst Gott. Stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von alle diese Dinge fern. Dein Ziel, also ein Ziel für jemanden, der Gott gehört, ein Ziel für jemanden, der Gott folgt. Dein Ziel ist ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Das ist das Ziel in dem Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, nämlich am Ende das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. So, der Siegespreis ist das ewige Leben. Der Kampf des Glaubens, wir setzen alles daran, dieses Ziel, Gott zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein. Auch wenn wir nicht verstehen, als sein Ebenbild, so gut wir können, hier in der Welt zu leben und auszuleben, dass die Welt ihn auch erkennt und sieht, bis wir dann den Siegespreis erlangen. Das ist der Kampf des Glaubens. Und da sagt die Bibel ganz klar, das ist ein Kampf zwischen uns, sündige Natur, und der Geist in uns, der dann diesen Weg auch führt und uns, dass wir dann im Glauben dahin geht. Da ist ein innerer Kampf sehr oft in uns. Und diesen Kampf sollen wir jeden Tag angehen und jeden Tag zu unserer Eigenwille sterben und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr. Und immer wieder zu ihm. Also den Kampf des Glaubens. In Johannes 16,33 steht, in der Welt habt ihr Bedrängnis, ihr habt viele Kämpfe, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Es ist ein Kampf zu vertrauen. Und diesen Kampf sollen wir immer wieder angehen, wie die Leute aus der Geschichte. Sie stärken sich in dem Herrn, sie beten ihn noch an, sie fragen, ist das unser Kampf? Ziehen wir nach? Wir setzen unser Vertrauen auf, was du sagst, nicht auf, was wir sehen. So, kämpfe den richtigen Kampf. Ist das mein Kampf? Kämpfe den Kampf des Glaubens und stell dich mit Entschlossenheit dem Kampf gegen das Böse. Das ist direkt aus Epheser 6. Das ist, wo es steht, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn da dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und ihr könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Also noch ein Kampf, der geistliche Kampf. Da gibt's, ich glaube nicht, dass der Teufel hinter jede böse Tat oder jede unschöne Sache in der Welt geschieht. Der Teufel ist nicht hinter jeder Krankheit oder sonst was. Aber wir leben in einer Welt, wo Konsequenzen von Sünde und von seinen Wirken zu erleben sind. Und dann ist es auch wichtig, entschlossen zu stehen, ich gehöre dem Herrn und ich bin seins. Und manchmal kommt auch ein geistlicher Angriff. Manchmal ist es auch wahr, dass wir dann zu sagen haben, weg. Jesus hat es gemacht in der Wüste, als er versucht wurde. Er hat die Versuchung und er hat erstmal mit dem Wort Gottes so gegengestellt und dann irgendwann kommt, na, bete mich an und er sagt dann, absolut nicht, weiche von mir. Da kam auch ein Stand. Manchmal ist es dran zu kämpfen und manchmal ist es dran zu sagen, weg. Und sich entschlossen gegen das Böse oder dem Bösen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen das, was der Feind versucht zu tun. So, das ist ein Kampf, wo wir wirklich aufstehen. Und nicht nur alleine, sondern manchmal brauchen wir einander dazu. Und da ist viel mehr. Ich will nicht zu sehr in geistliche Kampflehre da reingehen. Aber das Interessante hier in Matthäus 18,18, Jesus sagt zu seinen Jüngern und sagt zu Leuten, sagt er, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Diesen Satz sagt er zweimal in verschiedenen Kontexten. Den ersten ist in Matthäus 16 und da ist es für den persönlichen Kampf, was du bindest, was du löst. Und hier aber ist es in den Kontext von Gemeinde, was ihr reinlässt und was ihr nicht reinlässt. Manchmal ist es ein Stand zusammen. Wie ein bisschen mehr in diese Geschichte. Israel kam da gegen diesen einen Teil was und sagte, das gehört nicht zum Gottesvolk. Diese Verhalten wollen wir nicht. Und sie haben dann den Kampf. Natürlich, Gott sei Dank, wir sind im Neuen Testament und wir müssen hier nicht aufziehen mit irgendwelche Gerüste und einander richtig schlachten mit Schwerter oder sowas. Aber der Punkt ist da. Wir sind dran zu sagen, nein, ich gehöre den Herrn und das lasse ich nicht einfach mal so an mich ran. Aber wir sind auch dran als Gemeinde. Als Gottes Volk zusammen, wir stehen zusammen manchmal und sagen, wir wollen hier einen Stand gegen den Bösen, nicht gegen Menschen, sondern gegen den Bösen. Und sagen, nein, so ein Geldgiergeist oder was auch immer es ist, das wollen wir nicht unter uns haben. Und wir stehen dann zusammen und beten zusammen und machen diesen Stand, diesen Kampf zusammen. Also, kämpfe den richtigen Kampf. Hör nicht nach einem Tag auf, was ein 3-Tage-Kampf dauert. Zweiter Punkt eigentlich, wie soll ich kämpfen? In Richter, in der Geschichte, sie kommen und sie nach dem ersten Tag Verlust, sie kommen, sie beten Gott an, zweiten Tag Verlust, dann kommen sie und fragen nochmal. Und am dritten Tag haben sie dann einige Sachen geändert. Sie haben nicht nur gefragt, sondern sie haben Brandopfer gebracht und Friedensopfer gebracht und sie haben gefastet und sie haben einfach nochmal sich den Herrn komplett gegeben mit neuer Art und Weise und nochmal sich ausgestreckt und noch weiter und noch tiefer. Und der Herr hat dann geantwortet, morgen werde ich sie in deine Hand geben. Wie soll ich kämpfen? Was ist jetzt dran zu tun? Ich habe eine Predigt von Bill Johnson gehört Und es ging ein bisschen in, nicht hier, diese Richtung, aber es ging um Gottes Stimme zu hören. Und er sagte, Gott ist immer am Reden. Er ist immer da. Er verlässt dich nicht. Er ist nicht einfach mal so weg. Aber oft, wir sind so fokussiert in eine Spurrichtung, dass wenn Gott nicht in meiner Spur, in meinem Fokus mal so zu mir spricht, höre ich nicht, was er wirklich dann zu mir sagt. Und er sagt es ziemlich krass und sagte, wenn du betest und betest und betest und sagst, ich begegne Gott nicht und ich höre nichts von Gott und ich weiß nicht, was es ist, dann sagt Bill Johnson, ja, dann ändere, wie du betest. Punkt. Es ist nicht, dass Gott nicht funktioniert oder nicht spricht oder nicht da ist, sondern vielleicht ist da etwas, wo er uns hinzubringen möchte, was in dem dreitägige Kampf ist, wo wir dann sagen, okay, ich gebe mich noch hin, ich streche mich noch mal aus, ich probiere, was außerhalb meiner Komfortzone ist, um dich zu begegnen. Und dadurch werden wir geformt. Wir erleben was Neues, wir werden verändert. Wie oft ist der Gebet etwas, was uns ändert, die Begegnung mit Gott. Es geht um ihn, aber von seiner Sicht aus, es geht um uns. Und er ändert uns auch. Also, ich habe hier einfach eine Liste, es ist nicht eine komplette Liste, aber eine Liste von verschiedenen biblischen Wege, wie man betet, Art und Weise, wie man betet, wenn man im Kampf ist. Gebet und Fasten. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, es gibt mehrere, wo dieser Form kommt nur raus durch Gebet und Fasten. Hat Jesus zu dem Vater gesagt, wenn der Jünger seinen Sohn nicht befreien könnte von den Dämonen und Jesus alleine könnte. Und die Jünger haben dann gesagt, warum? Und er sagte, dieser kommt nur raus durch Fasten und Beten. Es gibt aber andere Geschichten. Danksagung. Danke dem Herrn in alle Bedrängnissen und schwere Zeiten, denn er wisst, dass eure Standhaftigkeit etwas an euch bewirkt. In Jakobus. Im Geist zu beten oder in Zungen, in deiner Gebetssprache aus Epheserbrief. Bete in alle Formen vom Gebet im Geist. Flehen und Fürbitte. Buße. Wüsstet ihr, dass Buße ein Kampfgebet ist? Buße ist, ich mache mich eins mit dem Herrn. Und da ist meine Kraft. Buße ist auch ein wichtiger Teil, wenn man im Kampf steht. Gott, willst du mir irgendwas sagen? Ich bin hier, ich bin offen. Und wenn nicht, Halleluja, ist auch okay. Aber dieses Bußfertigkeit, Bereitschaft, ist auch wichtig. Proklamation, Lob und Anbetung. Das ist die Stelle, wo Gott sagte, ich kämpfe für euch, ihr müsst nichts machen. Und der König sagte, okay, Anbeter, Lobpreiser, mit dem Bundesleiter, geh voran vor den ganzen Soldaten und lobe den Herrn mit Freude. Und während sie dann den Herrn gelobt haben, hat Gott die ganze krasse Armee davor in Verirrung gebracht und sie haben einander umgebracht. Und Gott hat Israel gerettet, ohne dass sie ein Schwert ausziehen mussten, sondern sie haben Lob und Gebet und so. Das ist auch manchmal, kennen wir auch im Lobpreis, in Anbetung, so strecken wir aus nach Gott. All diese Dinge sind einfach unterschiedliche Art und Weise, wie wir uns ausstrecken nach Gott und die uns verändern und formen. Sich freuen über den Herrn. Das ist nicht leicht, wenn es dir nicht gut geht, wenn du im Kampf bist. Aber dann, wie Nehemia, das sagte, sie waren total am Weinen und so, Nehemia sagt, stellt euch auf und freue dich um den Herrn. Denn heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute, er ist gut, er ist gnädig, er ändert sich nicht und so weiter. Freu dich, da ist ein Kampf, aber da ist ein Sieg. Manchmal da wirklich bewusst zu freuen in dem Herrn. Und dann in Offenbarung das Blut Jesu und unsere Zeugnis. Wir überwinden den Bösen, wir überwinden den Teufel durch das Blut Jesu und unsere Zeugnis. Das ist auch wie zum Beispiel, was wir später machen werden, wenn wir Abendmahl nehmen. Wir stellen uns bewusst in den Bundes unter dem Blut Jesu, sein Schutz, sein, was er für uns getan hat, und wir geben uns ihn hin. Okay. Dritter Punkt. Kämpfe nicht weiter, als der Herr es dir zum Sieg gegeben hat. Die Israeliten, wie gesagt, die gehen da, die sind umgewandt, nachdem sie gewonnen haben und sie schlachteten alles, sind ein bisschen übertrieben, sind ein bisschen zu weit gegangen. Sie haben durch ihren menschlichen Eifer einen ganzen Stab Israels fast ausgelöscht. Sie haben fast keine Hoffnung auf Wiederaufbau gegeben. Aus menschlicher, das ist so menschlich. Ich bin im Sport, ich bin am Kämpfen. Und du siehst, na, man läuft, so nehmen wir Fußball, man läuft so, kämpft, na, wieder mal kein Tor. Und dann kickt man endlich mal, der Tor geht rein. Ja, was tut das Team? Sie freuen sich, sie hopfen und sie sagen zu den anderen Teams, buh, sowas. Sie üben, na, ist das nicht so im Sport? Ja, so, guck mal, wie gut ich bin, ha! So sind wir Menschen. In diesem Fall ist es schrecklich. In diesem Fall, wir haben gewonnen, wir schlachten die alle. Boah. Ich glaube, der Punkt kommt gut an. Wenn wir Gott ehren und ihn in allen Siegen zu erhöhen suchen, werden wir uns dafür hüten, aus menschlicher Kraft etwas Überhebliches zu machen. Wir siegen, wir kämpfen. Halleluja, es ist, der ist geheilt, jemand ist aus dem Rollstuhl. Woo! Gott die Ehre geben. Gott, du hast den Sieg. Und was ist jetzt dran? Wie soll ich dich feiern? Was ist jetzt dran? Immer wieder, was ist jetzt dran? Weil wenn ich denke, ja, wir haben den Sieg, guck mal, was ich getan habe, dann kann ich so schnell in einem menschlichen Eifer übertreiben, überheblich etwas anderes tun. Können wir alle, es ist sehr menschlich, ich habe es gemacht, ich glaube, alle haben es gemacht. Hier ist einfach die Sache, die Ermahnung, lass uns den Herrn auch in den Siegen erhöhen und seine Ehre suchen. Denn wenn wir das tun, wir werden ihn erheben und mehr in seinem Wille sein und davor uns hüten, was aus menschlicher Überheblichkeit dann zu machen. Weil wir so, ja, bumm, so machen wollen. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist leicht zu sagen, schwer zu tun. Gott, wir brauchen deine Hilfe. So, hört nicht nach einem Tag auf in einem Kampf, der 3 Tage lang dauert. Das ist der Punkt heute, das ist so wichtig. Der Herr spricht, er bleibt immer bei uns, er verlässt uns nicht, auch nicht in den Kampf. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, wenn wir keinen Durchbruch erleben, wenn wir Gott in dem Kampf nicht erleben, wir spüren ihn, wo bist du, dann ist es nicht, dass Gott nicht funktioniert, sondern vielleicht ist es, dass wir ändern sollen, wie wir beten, die Art und Weise, wie wir ihn suchen. Und ich habe hier ein kleines Illustration mitgebracht zum Schluss. Ihr kennt jeder so ein Pipett oder, ja, ich weiß nicht, was es heißt auf Deutsch. Spritzbeutel. Na, natürlich ist ein Spritzbeutel. Also, die deutsche Sprache ist total beschreiblich, ist toll. Also, ihr kennt so, diese Spitze. Eine Tülle. Okay, das ist nicht so deutlich, aber gut. Eine Tülle. Eine Tülle. Eine große Tülle, für mich zumindest. Und vielleicht das ist den ersten Tag. Wir sind so gewohnt, uns so hinein zu fokussieren und zu pressen, um uns auszustrecken, dass wir durch so eins geht. Na? Dass wir durch so eins gehen. Und dann kommt natürlich so ein Dings raus. Okay? Aber der Herr vielleicht kommt und sagt, dieser Sieg muss der so in Fokus haben. Und was gebraucht ist, ist uns ein bisschen abschleifen lassen. Und nochmal ausstreichen und nochmal ausstrecken und nochmal uns formen lassen. So wie dieser. Mit der Druck. Und dann kommt es nicht nur raus, sondern es kommt mit einem Form raus. Weil wir werden durch Gebet, durch Ausharren, wir werden da drin geformt. Hört nicht auf nach einem Tag, was ein 3 Tage langen Kampf dauert. denn der Herr ist bei dir. Lobpreisteam, ihr könnt schon jetzt auf die Bühne kommen. Der Herr ist bei dir. Er verlässt dich nicht. Er spricht und er redet und er möchte dich in diesem Kampf begegnen. Und möchte dir zeigen, wie weit zu tun ist. Ob das jetzt dein Kampf ist oder sagt, das ist mein Kampf, Ruhe. Oder ob er sagt, hier ist der Weg, den du kämpfen sollst. Aber gib nicht auf. Er ist da. Er trainiert sogar unsere Hände und Finger für den Kampf. Gott lobt, das ist David, gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände geschickt macht zum Kampf, meine Finger zum Krieg, meine gnädige Hilfe und meine Burg, meine Zuversicht und mein Erretter, mein Schild, auf den ich vertraue. Da ist viel von dem Kampf des Glaubens da drin und auch viel von Gott. Du trainierst mich für den Kampf. Ich strecke mich aus, weiter als meine Gewohnheit. Ich habe den Kampf noch nicht besiegt oder den Sieg noch nicht erlebt. Ich strecke mich noch weiter aus und werde noch mal abgeschliffen und noch mal geformt. Ich strecke mich noch weiter aus, bis es dann fokussiert ist und bis der Herr mich formt und kann tun, was er tun möchte und sagt, jetzt gebe ich dir den Sieg. Das ist nicht, dass er wartet, oh, ihr müsst irgendwas bekommen, sondern der Herr weiß, was da in dem Moment gebraucht ist. Und es gibt vieles, was mysteriös ist von Gott. Ich habe nicht alle Antworten. Und ich kann sagen, ich stehe nicht hier als Erfahrener da drin. Ich bin selber überfordert oder herausgefordert, besser gesagt, durch dieses Wort. Ich möchte lernen, in dem Kampf siegreich zu sein und mich weiterhin ausstrecken und nicht aufgeben, im Vertrauen, dass Gott mich trägt, dass er mein Vater ist, dass er da ist. Und wir gehen weiter. So, Lobpreisteam spielt das Lied. Ich bitte die Ordner schon zu kommen und das Abendmahl-Elemente zu verteilen. Wer da schon angesprochen worden ist, könnt ihr schon jetzt durch die Reihen geben. Und wir werden das erstmal nimm das nicht sofort ein, aber behalte das erstmal in deiner Hand. Und dann, wenn alle was bekommen haben, werden wir gemeinsam Abendmahl feiern. Aber das ist hier ein Weg, wie wir das Blut Jesu über uns bewusst stellen. Es ist ein Weg, wie wir sagen, durch das Blut Jesu, durch sein Leid und sein Blut. Ihr könnt schon durch die Reihen gehen. Bitte verteilt das. Bitte gebt das schon mal raus. Das ist ein Weg, wie wir dann sagen, ich überwinde den Bösen durch das Blut Jesu und durch mein Zeugnis. Was hat der Herr für dich getan? Wie hast du ihn erlebt? Wo bist du vielleicht heute in einem Kampf? Ich hoffe, dass dieses Wort dich ermutigt, aber auch dich zum Nachdenken bringt. Ist das mein Kampf? Was sagt der Herr zu mir? Kämpfe den richtigen Kampf. Kämpfe den Kampf des Glaubens. Ihn zu vertrauen, zu überwinden und vertraue auf den Vater und auf seinen Sieg. Steht entschlossen mit Gott an deiner Seite gegen den Feind.